Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Ja, besser spät als nie. 28 Jahre mussten Fans des Computerspiels, oder besser gesagt Konsolenspiels, Windjammers warten. Und nun ist es soweit. Windjammers 2 ist draußen. Das ist kein Blockbuster-Game von einem großen Studio, sondern ein Indie-Spiel. Ja, und wie das so ist, als erwachsener Mensch, das Spiel aus der Kindheit oder Jugend nochmal vor sich zu haben, das hat Tim Baumann für uns getestet. Und nicht nur das, sondern er stellt noch zwei weitere Indie-Games vor.
Ich sitze vor meinem Monitor, prügle wie ein 10-Jähriger auf die Knöpfe meines Gamepads ein und grinse wie ein Honigkuchenpferd, als ich einen 5-Punkte-Wurf verwandle. 5 Points! In Windjammers 2 blicke ich aus der Vogelperspektive auf ein Spielfeld, das wie bei einem Volleyball-Match durch ein Netz in zwei Hälften geteilt wird. Einander gegenüber stehen sich zwei handgezeichnete und im Retro-Stil etwas hakelig animierte KontrahentInnen. Das Ziel? Eine Frisbee-Scheibe am Gegner vorbei in den Zielbereich zu pfeffern und so Punkte zu ergattern. Wie schon der Vorgänger ist Windjammers 2 eine Mischung aus Sportspiel und klassischen Prügelspielen wie Street Fighter. Zwar herrscht hier kein Vollkontakt, aber jede Figur hat ihre ganz besonderen Stärken und Schwächen und explosiv animierte Spezialwürfe, die besonders schwer zu fangen sind. Was auf dem leichten Schwierigkeitsgrad gegen den Computer, aber noch mit eher unkoordiniertem Hämmern auf den Controller machbar ist, entpuppt sich spätestens im Mehrspielermodus als schwierige Herausforderung an die Motorik. Windjammers 2 verlässt sich auf die altbewährte Formel Easy to learn, hard to master. Wer nicht schnell und präzise reagiert, gerät schon mal in Versuchung, statt der Frisbee-Scheibe dann doch, wie der besagte 10-Jährige, den Controller durch den Raum zu werfen. Dass ich mich beim Spielen derart intensiv in meine Kindheit zurückversetzt fühle, liegt am stringent durchgezogenen Erfolgsrezept der französischen EntwicklerInnen von Dotemu. Musik, Grafik, Spielmechanik, Windjammers 2 ist pure 90er-Jahre-Nostalgie und liegt damit voll im Trend. Seit Minuten starre ich auf den mit Piktogrammen übersäten Bildschirm und versuche anhand von Infografiken meine nächsten Schritte zu planen. Dann fällt der Entschluss. Per Mausklick führe ich eine niedrige Steuer auf Plastiktüten ein. Die Klimakrise kriege ich damit alleine zwar nicht gewuppt, aber wenn ich in Democracy 4 wiedergewählt werden möchte, ist eine Politik der kleinen Schritte die richtige Strategie. Knapp anderthalb Jahre war der Titel als Vorab-Version verfügbar, nun haben die britischen Indie-Entwickler von Positec die Vollversion ihrer Politik-Simulation auf den Markt gebracht. Und die bietet für Fans der Reihe wenig Neues, ein paar Wahlkampfmanöver und eine eher halbgare Koalitionsmechanik, die die eigene Handlungsfähigkeit enorm einschränkt. Das bewährte Grundkonzept trägt aber auch im vierten Teil der Reihe. Als gewähltes Staatsoberhaupt versuche ich, politischen Einfluss, einen knappen Staatsetat und die Gunst verschiedener Wählergruppen irgendwie miteinander in Einklang zu bringen und so mein Land aus der Krise zu führen. Gesetze und Steuern beeinflussen dabei immer verschiedene Entwicklungen. Ziel ist es, ein vernünftiges Netz staatlicher Verordnungen zu knüpfen und einen möglichst großen Teil der Bevölkerung damit einzufangen. Scheitere ich, laufe ich Gefahr, durch ein Attentat mein Leben, spätestens aber am Wahltag meinen Job zu verlieren. Democracy 4 stellt mich dabei ständig vor neue Herausforderungen. Beschließe ich etwa, die Bewältigung der Wohnungskrise durch hohe Villensteuern zu finanzieren, sehe ich mich plötzlich mit Steuerflucht konfrontiert. Verbessere ich daraufhin die Wettbewerbsbedingungen für die Industrie durch das Streichen von Umweltschutzverordnungen, habe ich plötzlich eine nationale Gesundheitskrise am Hals. Man muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen, schreibt Camus. Wer sich nicht an der trockenen Aufmachung des Spiels stört und Spaß an komplexen Systemen hat, kann den Felsen also auch in Democracy 4 fröhlich den Berg hinaufrollen. Es ist spät am Abend und meine pixelige Spielfigur hat sich aus ihrer Wohnung in einem Wiener Gemeindebau ausgesperrt. Per Tastatur steuere ich sie durch die dunklen Flure und klopfe an die Türen der Nachbarn, um mir irgendwo eine Zigarette zu schnorren. In der österreichischen Indie-Produktion An Outcry, geschaffen von einem kleinen Team um Lead-Designerin Quinn Carr, gerät dieser abendliche Gang durchs Mehrfamilienhaus zum kafkaesken Horrortrip. Meine Spielfigur identifiziert sich nicht als Mann oder Frau, ich steuere eine Transperson. Grund genug für einige der Nachbarn, mich wie Dreck zu behandeln. Und dann tauchen auch noch überall unheimliche dunkle Vögel auf, die in Reimform den Faschismus predigen und ihren Worten Taten folgen lassen. An Outcry erzählt dabei eine Geschichte, die ich maßgeblich mit beeinflussen kann. Durch kleine, rundenbasierte Kämpfe, durch Dialogoptionen und auch, für ein Computerspiel durchaus ungewöhnlich, durch das gezielte Verweigern der Antworten, die mir das Spiel anbietet. Vor allem aber erzählt es eine wichtige Geschichte von der Angst stigmatisierter Menschen vor dem Wiedererstarken des Faschismus in der Mitte unserer Gesellschaft. Und davon, dass ein ohnmächtiger Schrei des Zorns immer noch besser ist als das Schweigen im Angesicht des Unrechts.